ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Es gab mal eine Diagnostikphase, da hatte ich akute Symptome, so Nervenprobleme. Und hatte ich irgendwie 7 Facharzttermine in 10 Tagen. Und ich habe mich gefühlt, als ob ich morgens zur Arbeit gehe, weil ich jeden Morgen aus dem Haus bin und nachmittags erst zurückkam und nichts anderes gemacht habe, außer bei Nervenleitmessungen war, bei MRTs, bei Blutabnahmen, bei weiß ich was. Und habe einfach gedacht, das ist doch kein Alter. Das kann doch echt nicht sein mit Ende 30.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Ira ist kerngesund, als sie ihre Tochter zur Welt bringt. Doch dann, aus heiterem Himmel, bekommt sie chronische Schmerzen, fühlt sich abgeschlagen. Ihr Körper scheint plötzlich gegen sie zu arbeiten. Doch Iras Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt, nehmen die Ärzte lange Zeit nicht ernst. In dieser Folge unseres Podcasts erzählt Ira mir ihre Geschichte. Diese könnt ihr wie alle Folgen von Schicksal in der ARD-Audiothek finden.
Mein Schicksal ist, dass ich nicht von einem Tag auf den anderen, aber von dann doch irgendwie ein paar Jahren auf ein paar andere erkrankt bin an 2 Autoimmunerkrankungen und ja, plötzlich das Leben eines chronisch kranken Menschen habe. Das alles ging einher mit der Geburt meiner Tochter, also auch mit dem Mama-Werden. Und beides zusammen, würde ich sagen, hat mein Leben doch komplett auf den Kopf gestellt. Das eine im positiven Sinne und das andere im negativen Sinne.
Nach der Geburt ihrer Tochter bemerkt Ira plötzlich eine Reihe von Symptomen an sich, die sie vorher nicht kannte, die aber seitdem ihr Leben bestimmen.
Es sind einfach Schmerzen, die einfach da sind und die einfach nerven und die machen es dann schwer, Einkäufe zu tragen, die machen es schwer, weit zu laufen, die machen es schwer, meine Tochter auf dem Spielplatz irgendwie vom Klettergerüst zu heben. Also ich versuche die Sachen natürlich alle irgendwie zu machen, aber es tut halt sau weh. Und manchmal ist es halt auch so, dann liege ich abends im Bett und meine Beine tun einfach weh mit Muskelschmerzen, Nervenschmerzen und ich kann einfach nichts tun. Ich habe ganz oft Fieberschübe am Abend, also dass ich dann einfach nach einem stressigen Tag oder auch nach einem normalen Tag abends abgeschlagen und mit Fieber im Bett liege. Mein Gesicht glüht, ich kriege dann so einen typischen Schmetterlingsausschlag, bin lichtempfindlich, meine Augen tun weh, Haarausfall. Ich bekomme oft so Aften im Mund, diese Entzündungen. Ich habe jetzt leider die Liste nicht aufgeschlagen hier liegen, aber es ist auf jeden Fall ein weites Feld der Symptome und Fatigue ist halt eins, also diese Müdigkeit ist halt eins davon, was sehr in den Alltag reinhaut. Es ist halt wirklich so, dass man nach 8 Stunden guten Schlaf aufwacht und sich fühlt, wie als ob man von einem LKW überrollt wurde. Oder wie als ich jung war, sage ich mal, 3 Tage durchgefeiert habe und einen Kater habe. Aber ich habe nichts gemacht. Ich bin abends um 9:30 ins Bett gegangen und stehe morgens um 6:30 auf und bin einfach komplett erschlagen. Bei mir kommt das oft noch mit so einem Brain Fog, mit so einem Gehirnnebel. Das heißt, mein Kopf ist dann wirklich matsch. Es fühlt sich so an, als ob eine riesen Glasmauer zwischen mir und der Welt ist. Also ich kriege auch alles nur so ganz dumpf mit. Ich habe wahnsinnig Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Und habe dazu noch das Gefühl, ich hätte irgendwie Bleisäcke an den Beinen hängen. Das ist für mich so ein typischer Fatigue-Anfall. Der muss nicht immer morgens kommen, der kann auch manchmal mitten am Tag einen einfach überrollen. Und das Schlimme ist, man ist zwar saumüde, aber schlafen hilft einfach nicht. Also man kann dann schlafen und wacht genauso fertig wieder auf.
Ira sucht Hilfe bei Ärztinnen oder Ärzten. Lange Zeit nehmen die aber Iras Symptome nicht ernst.
Ich bin 1,5 Jahre zu Ärzten und Ärztinnen gerannt, verschiedenster Fachrichtungen und konnte mir eigentlich von allen anhören, dass ich gestresst bin, dass ich eine Mutter bin, dass es normal ist, wenn man ein kleines Kind hat, dass man Schmerzen hat, dass ich einfach Ibuprofen nehmen soll und dass mein Körper sich halt verändert hat und dass ich es mal mit Yoga versuchen soll. Und mein Leidensdruck wird irgendwann so schlimm, dass ich meine Tochter nicht mehr hochheben konnte auf dem Arm, ohne vor Schwindel fast umzukippen. Und das war gerade so eine Phase, wo die einfach viel getragen werden musste. Und wir wohnten im 5. Stock. Das heißt, alleine die Treppen runterzugehen mit ihr war eigentlich unmöglich. Und zu dem Zeitpunkt bin ich dann zu einer Neurologin gegangen. Auch nur, weil mir ein HNO-Arzt hinterherrief, mir kann gar nicht schwindelig sein, ich wäre ausdiagnostiziert, ich würde mir das alles nur einbilden. Ich sollte mal zum Psychiater gehen oder Neurologen. Das habe ich dann zum Glück gemacht, auch wenn der das wahrscheinlich gar nicht so als Tipp, sondern eher als lassen Sie mich jetzt in Ruhe gemeint hat. Und als ich da ankam und mir gesagt wurde, es ist gut, dass sie hier sind, mit ihnen stimmt wirklich was nicht, sie bilden sich das nicht ein, war für mich natürlich erstmal eine Riesenerleichterung, weil ich ja inzwischen auch sehr an mir gezweifelt habe. Also ich habe ja das, was die Ärzte zu mir gesagt haben, nicht spurenlos an mir vorbeigehen lassen. Das hat mich natürlich getroffen. Und wenn verschiedenste Fachrichtungen immer sagen, sie haben nichts, sie sind gesund, sie bilden sich das wahrscheinlich ein oder sie sind einfach gestresst oder das ist das Muttersein, war bei mir zu dem Zeitpunkt eher das Problem, dass ich einfach an meiner Rolle als Mutter und meiner Kompetenz als Mutter gezweifelt habe und an mir selber. Und dadurch, dass dann eine Ärztin gesagt hat, mit ihnen stimmt wirklich was nicht, sie bilden sich das nicht ein, war bei mir erstmal die Erleichterung ganz groß.
Und das trotz eines lebensverändernden Krankheitsbildes.
Die erste Diagnose, die ich bekommen habe, die nennt sich das Sjögren-Syndrom. Das ist eine entzündlich-rheumatische Autoimmunerkrankung und die greift vorzugsweise die Drüsen im Körper an. Das heißt Tränendrüsen, Speicheldrüsen, Hautdrüsen, befällt die Lymphknoten und wirkt zu alledem auch noch auf den ganzen Körper. Also das ist nicht nur so die Symptomatik der Trockenheit, die man oft liest, sondern auch Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Also das ist so ein bunter Mix, was da so auf einen zukommt. Und die zweite Autoimmunerkrankung ist der systemische Lupus erythematosus. Der ist sozusagen eine Geschwistererkrankung des Sjögren-Syndroms. Und der ist auch nochmal ein Chamäleon der Autoimmunerkrankung, kann auch im Endeffekt den ganzen Körper, alle Organe befallen. Und ja, man weiß nicht so recht, wo es hingeht.
Ira kann sich anfangs gar nicht erklären, woher diese Erkrankungen plötzlich kommen sollen. Denn vor der Geburt ihrer Tochter war sie doch komplett gesund. Dann aber erfährt Ira, Autoimmunkrankheiten können sich vererben und lange Zeit passiv im Körper schlummern.
Es ist tatsächlich so, dass mein Vater auch eine Erkrankung hatte, eine schwere Autoimmunerkrankung, aber eine ganz andere. Das wurde auf jeden Fall von meinem Rheumatologen vermerkt. Und hinzu wurde mir gesagt, dass so Schwangerschaften oft so eine Eintrittspforte sind zum Ausbrechen. Also sind jetzt nicht unbedingt der Grund, warum man erkrankt, aber so schlummernde Autoimmunerkrankungen, die suchen sich dann so kleine, ja, wie nennt man das, Eintrittspforten und so eine Schwangerschaft wäre dann sowas. Ja, aber ich glaube, an sich ist die Forschung jetzt auch noch nicht so weit, dass sie genau sagen können, was wozu führt, weil sonst könnte man ja präventiv viel mehr auch inzwischen arbeiten.
Für Ira heißt es anfangs trotzdem erst einmal Business as usual.
Ich habe erst mal versucht, so weiterzumachen und dann nach ein paar Monaten gemerkt, das geht nicht. Und in diesen Monaten dann, ich glaube, das war so vielleicht 2-3 Monate nach der Diagnose, kam dann so dieses Verständnis oder diese Realisation, dass diese Erkrankung jetzt einfach hier bleibt und dass ich nicht so weitermachen kann wie bisher und musste mir halt gut überlegen, wo meine Prioritäten sind, musste lernen, mit meinen Kraftressourcen einfach umzugehen und mich neu zu sortieren. Ich habe im sozialen Bereich gearbeitet, im Krisenbereich und habe dort gekündigt und habe jetzt einen durchaus entspannteren Job. Und solche Sachen. Also ich habe schon versucht, die großen Stressoren aus meinem Leben zu verbannen und meinen Alltag einfach zu entschleunigen. Und das hat eine Weile gedauert. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr alleine gefühlt mit der Diagnose. Weil wenn man jetzt irgendwie eine entzündlich-rheumatische Autoimmunerkrankung mit Mitte 30 hat und dann irgendwie bei anderen Rheumaverbänden auf die Website geht und die Selbsthilfegruppen da sieht und irgendwie denkt, ja gut, die sind jetzt irgendwie alle 60 oder 70 Jahre alt. Das kann doch nicht sein. Und man kennt niemanden im Umfeld und die Freunde sagen dann irgendwie gute Besserung, aber irgendwie versteht auch keiner, wie es einem geht. Es gab mal eine Diagnostikphase, da hatte ich akute Symptome, so Nervenprobleme und hatte ich irgendwie 7 Facharzttermine in 10 Tagen. Und ich habe mich gefühlt, als ob ich morgens zur Arbeit gehe, weil ich jeden Morgen aus dem Haus bin und nachmittags erst zurückkam und nichts anderes gemacht habe, außer bei Nervenleitmessungen war, bei MRTs, bei Blutabnahmen, bei weiß ich was. Und habe einfach gedacht, das ist doch kein Alltag. Das kann doch echt nicht sein mit Ende 30.
Trotz des Gefühls, alleine mit der Krankheit zu sein, hält Ira ihre Familie bewusst raus.
Also ich versuche, das im Familienleben einfach nicht so viel zu thematisieren, weil meine Tochter ist halt dabei und ich möchte nicht, dass sie Angst davor hat, dass ich krank bin. Und sie war damals einfach noch sehr klein. Und natürlich gibt es oft Momente, wo ich sage, Mama hat jetzt keine Kraft und ich muss mich mal ausruhen. Und mein Vater unterstützt mich da auch voll und nimmt mir die Kleine dann ab und tut und macht. Aber jetzt so der Krankheit einen Raum geben im Sinne von Krankheitsverarbeitung innerhalb der Familie, sehe ich momentan nicht, weil meine Tochter würde das zwangsläufig mitbekommen. Also das ist für mich tatsächlich auch ein ganz großes Thema, wie ich mit ihr darüber spreche. Ich möchte halt wirklich nicht, dass sie sich Sorgen macht. Ich meine, sie ist jetzt 5. Das Krankheitsverständnis ist eh noch sehr begrenzt und von daher belasse ich es immer bei den Worten, dass ich für etwas keine Kraft habe und mich ausruhen muss und das ist dann auch okay für sie.
Hilfe und Unterstützung holt sich Ira über Social Media.
Ich habe in der Zeit zum Glück den Schritt gewagt und der hat mich wirklich viel Mut gekostet, bei Instagram einen Account zu gründen über meine Erkrankung oder beziehungsweise diese Erkrankung zu thematisieren und ein Foto von mir zu posten und zu sagen, hallo, ich bin Ira und ich habe das Sjögren-Syndrom und suche Kontakte. Und wahnsinnigerweise hat sich inzwischen eine riesen Community um diesen Account gebildet und ich habe bald irgendwie 4000 Menschen dort versammelt und sehr, sehr viele davon haben entzündlich-rheumatische Autoimmunerkrankungen und das hat mir wahnsinnig geholfen jetzt über die Jahre, weil sich auch wirklich tolle Freundschaften entwickelt haben. Online-Freundschaften, manche habe ich auch live mal getroffen und ja, ich einfach gemerkt habe, ich bin nicht alleine. Und den Menschen geht es ja auch so. Die haben sich ja auch bis zu dem Moment, wo sie meinen Account gefunden haben, gedacht, sie sind der einzige Mensch mit der Erkrankung. Und dann plötzlich kann man sich im Alltag austauschen. Und wenn ich jetzt morgens aufwache und es geht mir scheiße und ich bin verzweifelt, dann weiß ich, wem ich schreiben kann. Oder dann weiß ich, mit wem ich mich austauschen kann. Und das ist eine wahnsinnige Unterstützung, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Und das hat mich so ein bisschen durch diese Zeit durchgelotst.
Bald holt sich Ira aber nicht nur Hilfe bei anderen, sie hilft auch selbst anderen.
Ich habe dann auch immer ganz oft die Frage dort gestellt bekommen, wie ich es denn schaffe, in meinem Alltag weiterzuleben. Und habe dann letztes Jahr um diese Zeit beschlossen, dass ich ein Buch darüber schreibe. Das heißt 44 Impulse für deinen autoimmunen Alltag. Und da geht es wirklich darum, welche Dinge man in seinem Alltag ändern kann, wenn man eigentlich überhaupt gar keine Kraft mehr für gar nichts hat. Also wirklich ganz praktisch orientiert, zum Beispiel Mini-Pausen einzubauen, Mini-Gewohnheiten, nicht immer zu denken, ich muss jetzt die Viertelstunde meditieren oder die Stunde Yoga machen, um mich zu entspannen, sondern sich vielleicht einfach erstmal damit zufrieden zu geben, dass man sich auf den Küchenstuhl setzt und dreimal tief durchatmet und eine Tasse Tee trinkt. Jetzt als ein Beispiel oder dass man einfach überlegt, wie man selber mit der Erkrankung umgeht. Also wie spreche ich über meine Erkrankung? Wie sehe ich diese Erkrankung jetzt als Reise zum Beispiel, bei der ich Steine im Weg gelegt bekommen habe? Oder habe ich das Gefühl, ich kämpfe gegen eine Erkrankung? Und tatsächlich hilft es mir auch selber, weil wenn es mir jetzt schlecht geht, dann hole ich mein eigenes Buch raus und kann nochmal nachlesen. Hey, was mache ich denn in einem Schub? Ah, okay, mein Schubplan steht hier drin. Okay, dann mache ich jetzt Punkt 1, 2, 3, 4, 5, kann das einfach abarbeiten und muss nicht mehr neu nachdenken.
Bei Iras Schubplan handelt es sich um ganz genaue Anweisungen, was Betroffene im Fall eines schweren autoimmunen Schubs tun können.
Bei meinem Schubplan ist es so, dass ich mir den irgendwann mal aufgeschrieben habe, nachdem ich einen schlimmen Schub hatte, was mir dann geholfen hat, damit ich bei meinem nächsten Schub nicht von neuem drüber nachdenken muss. Und mein 8-Punkte-Plan in einem akuten Schub hat, ist Punkt 1, ist, ich kontaktiere erstmal meine Arztpraxis, bitte um einen zeitnahen Termin oder begebe mich in die Notaufnahme. Das kommt natürlich darauf an, wie schlimm der Schub ist. Punkt 2 ist, ich sage alle anstehenden nichtmedizinischen Termine der nächsten 5 Tage ab. Das ist für mich wahnsinnig wichtig, weil es mir den Druck nimmt, wieder funktionieren zu müssen. Dann Punkt 3, dass ich für ausreichend Ruhe und Schlaf sorge. Punkt 4 ist, dass ich versuche, in meiner Routine zu bleiben. Das heißt, ich stehe morgens auf und ich ziehe mich an und ich esse und versuche auch moderaten Aktivitäten nachzugehen, weil ich habe gemerkt, wenn ich einfach nur liegen bleibe, dann geht es mir psychisch nicht gut. Punkt 5 ist, ich gehe sorgsam mit mir um und vertraue darauf, dass ich selber weiß, was gut für mich ist. Und das ist auch eine ganz wichtige Erinnerung für mich, weil ich habe am Anfang bei den Schüben mir immer totale Vorwürfe gemacht und gesagt, boah, jetzt hast du einen Schub gekriegt, weil du was mit deiner einen Freundin essen oder hast es übertrieben oder bestimmt, weil du irgendwie gestern zu viel Sport gemacht hast. Und das gab dann so ganz negative Gedankenschleifen in meinem Kopf und das ist natürlich nicht förderlich, wenn man sich gerade regenerieren muss. Punkt 6 ist, dass ich in Bewegung bleibe, auch wenn mir überhaupt nicht danach ist, in Schüben. Also zum Beispiel einen Spaziergang zu machen, dass ich das einfach versuche weiter fortzuführen. Punkt 7 ist, ich bleibe positiv und werde mich daran erinnern, dass der Schub auch vorbeigehen wird. Ja, das ist immer schwer, wenn man in so einem Schub drinsteckt, dann hat man immer das Gefühl, das bleibt jetzt so. der geht nicht mehr weg. Und es war auch noch nie anders. Also ich kann mich dann immer ganz schwer daran erinnern, dass ich auch zwischendurch mal ein paar normale Tage habe. Und Punkt 8 ist auch ganz wichtig, dass ich einfach zurückblicke und mir selber überlege, gab es irgendwelche Warnzeichen, die ich übersehen habe, die vielleicht neu waren oder die ich absichtlich übersehen habe, weil ich dachte, ich will jetzt mal normal leben, in Anführungsstrichen. Und schreibe mir dann auch immer auf, was gut funktioniert hat, damit ich das fürs nächste Mal weiß. Und genau, für mich ist das ganz wichtig, dass ich diesen Plan habe, weil ja, ich sonst jedes Mal in so einem emotionalen Chaos versinke, wenn dieser Schub kommt. Und man hat in den Schüben halt auch sehr mit sich zu kämpfen, also körperlich von den Schmerzen her, von den Symptomen und wenig Kapazität für mentale Arbeit.
Auch wenn Ira weiß, was sie tun muss, ihre Krankheit verlangt jeden Tag ganz viel Spontanität.
Ich sage immer, ich hätte gerne einen Wetterbericht für die nächsten 3 Tage, damit ich einfach weiß, wie geht's mir morgen? Kann ich was machen? Kann ich morgen zum Geburtstag einer Freundin gehen oder nicht? Ja, das habe ich aber nicht. Gestern zum Beispiel ging es mir super. Ich habe gar nicht so viel geschlafen. Ich bin aufgestanden. Ich hatte Physiotherapie. Ich hatte irgendwie noch ein paar Termine, war einkaufen, habe mit meiner Tochter was gemacht. Und mir ging es irgendwie den ganzen Tag gut. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und dachte, okay, was ist das heute? Alles tut weh. Der Kopf ist matsch. Ich bin müde, obwohl ich gut geschlafen habe. Also es ist einfach ein ständiges Hin und Her.
Dazu kommt, dass die Krankheit von außen nicht sichtbar ist. Das bedeutet, dass andere, auch ihre Familie oder Freunde, nicht erkennen können, wie es ihrer gerade wirklich geht.
Ich glaube, das Wichtigste zu wissen ist, dass die Ressourcen der betroffenen Menschen sehr, sehr beschränkt sind. Also der Handy-Akku lädt über Nacht einfach nicht auf. Und dementsprechend kann jeder Tag anders aussehen. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, da Verständnis entgegenzubringen. Also mich muss man jetzt nicht jeden Tag fragen, wie es mir geht, das nicht, aber Verständnis dafür, dass sich Pläne kurzfristig ändern können. Verständnis dafür, dass ich manchmal einfach überhaupt keine Lust habe zu kommunizieren und Nachrichten nicht beantworte. Verständnis dafür, dass ich vielleicht, wenn ich mit einer Freundin essen gehe, nach einer Stunde einfach nicht mehr kann und nach Hause möchte und danach nicht noch irgendwie in den Club gehen kann, ohne dass das irgendwie ein "oh, wie schade" dann irgendwie kommt. Und auch Verständnis dafür, wenn man fragt, wie geht's dir, dass man dann auch eine ehrliche Antwort einfach aushalten kann als Gegenüber und nicht dann irgendwie so ein "ja, lass uns jetzt mal nicht die ganze Zeit über Krankheiten reden" kommt. Dann fragt mich nicht.
Gleichzeitig möchte Ira natürlich auch nicht immer nur als krank wahrgenommen werden.
Also ich möchte auch einfach mal Normalität haben. Auch bei Freundinnen, also auch bei engen Freundinnen habe ich manchmal Tage, wo ich einfach denke, boah, heute gehen wir ins Kino und ich habe mich irgendwie hübsch gemacht und habe jetzt irgendwie das Gefühl, einen normalen Abend verbringen zu können am Freitag. Aber genauso gibt es auch Tage, in denen ich da gerne darüber sprechen möchte, weil ich irgendwie auch emotionalen Support dann von meinen Freundinnen brauche. Und ich glaube, es ist sehr schwierig als Außenstehender, das so nachvollziehen zu können. Dann.
Trotz aller Schwierigkeiten, Wut, Trauer oder gerade deswegen, durch die Erkrankung hat Ira auch gelernt.
Ich war vorher Mensch, ich konnte keine Grenzen setzen. Ich konnte schlecht Nein sagen. Und die Erkrankung hat mich jetzt dazu gezwungen, dass ich Grenzen setzen muss, um meine Gesundheit zu schützen, um sozusagen auch Kraft für meine Tochter zu haben. Und das habe ich jetzt gelernt dadurch. Und mich klarer auszudrücken mit meinen Bedürfnissen. Und das sind alles so Sachen, die habe ich erst gemerkt, als ich das Buch geschrieben habe. Das dann doch auch eine riesen Entwicklungsaufgabe für mich war, diese Krankheit in mein Leben zu integrieren.
Gleichzeitig würde Ira nicht so weit gehen zu sagen, sie habe ihren Frieden mit ihrer Erkrankung gemacht.
Frieden ist das falsche Wort. Ich finde, das hat viel mit Akzeptanz zu tun und ich finde Akzeptanz auch total wichtig in dem Bereich, weil wenn ich diese Krankheit nicht akzeptiere, kann ich meinen Alltag auch schwer mit ihr verbringen und würde mich immer in so einem Kampf befinden, was natürlich extra nochmal Kraft kostet. Aber diese Akzeptanz zu gewinnen oder auch wieder zu verlieren, das ist ein total dynamischer Prozess nach wie vor. Sagen wir mal so, wir haben uns im Moment arrangiert, ich und die Erkrankung oder Erkrankungen, dass wir uns diesen Alltag teilen.
Für die Zukunft wünscht sich Ira vor allem Normalität in ihrem Alltag und hofft auf die Entwicklung von besseren Medikamenten.
Ich weiß, dass viel läuft in der Forschung. Das macht mich ganz positiv gestimmt. Ich gehe einfach davon aus und ich hoffe ganz, ganz doll, dass die richtigen Medikamente bei mir eine Phase der Symptomfreiheit bringen werden. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber ich hoffe ganz, ganz doll, dass ich ein Medikament finden werde oder das Medikament mich findet, wie auch immer, was für mich einen Alltag erlaubt, wo ich dann vielleicht alle 3 Monate mal zur Blutkontrolle muss oder so. Das wäre so mein Traum, dass ich einfach zwischenzeitlich zwischen den Arztterminen keine Symptome habe und dass ich einfach dann einen normalen Alltag, einen gesunden Alltag leben kann und nicht die ganze Zeit daran erinnert werde, dass ich diese Erkrankung habe. Und ich hoffe einfach, dass es, ja, dass es bergauf geht.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Auf Sylt ist ein Mörder der kalabrischen Mafia festgenommen worden.
Es gibt neue Zahlen über die Aktivitäten der italienischen Mafia
in Deutschland. Laut SAA ist Baden-Württemberg eine Mafia-Hochburg.
Mindestens 30 Haftbefehle sollen verstreckt worden sein.
Die Polizei hat der in Italien bereits verurteilte Mann
unter Minimum 1000 Leute gibt, die Mitglieder der italienischen Mafia sind und in Deutschland residieren.
Seit 4 Uhr heute Morgen Ermittler, Zollbeamte und Sondereinsatzkräfte.
Angefasst, der vor mehr als 20 Jahren in Italien einen Mord begangen haben soll.
Diese Nachrichten hier stammen alle aus dem letzten Jahr, also genauer aus den vergangenen 15 Monaten.
Also genau aus dem Zeitraum seit der ersten Staffel Mafialand. Ihr erinnert euch, das war die Geschichte über den schwäbischen Pizzawirt Mario L.
Mario war ein Mensch, lustig und volle Bulle, von morgen bis abend, ohne Pause, ohne nichts.
Ja, volle Pulle, ohne Pause, ohne nix. Das trifft auch auf die italienische Mafia in Deutschland zu.
Insgesamt 10 Tonnen Kokain in einem Container im Hamburger Hafen entdeckt.
Das ist nicht irgendein Thema, das ist ein sehr großes.
Straßenverkaufswert ungefähr 500 Millionen Euro.
Der entscheidende Hinweis, der kam vom Zollfahndungsamt in Stuttgart.
Die Mafia nehme Einfluss auf das wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Leben, sagte LKA-Präsident Stenger. Das Bundesland gilt unter Experten als Mafia-Hochburg.
Die Geschichte der italienischen Mafia geht also munter weiter, mitten unter uns. Deshalb hören auch wir nicht auf.
Ich bin Stefan Orner.
Und ich Helena Piontek.
Ihr hört Mafialand, Staffel 2, die deutsche Spur. Ein 6-teiliger Podcast des Südwestrundfunks.
Dieses Mal geht's nach Mannheim.
Ich kenne Kneipen in Mannheim, da haben die Leute die Knarre im Hosenbund. Ja, das habe ich auch schon gesehen.
Denn dort wurde eines der gewaltvollsten Kapitel der Mafia in Deutschland geschrieben.
Was die Metropole in der Kurpfalz mit der sizilianischen Cosa Nostra verbindet, demnächst hier bei Mafialand.